Aktiv Radio Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das wissen alle, die uns regelmässig zuhören. Das sind die mit den absolut interessantesten Gesprächen, Interview, die man überhaupt führen kann. Heute ist bei mir die NZZ und jetzt sagen ganz viele, nein, bitte nicht schon wieder NZZ. Also bring doch mal den Blick oder den Dagi oder wer auch immer, aber nicht immer die NZZ. Aber ich kann dich vertrösten, heute wird es in einer ganz anderen Ecke spannend werden mit der NZZ. Nämlich, es ist nicht irgendwie ein Wirtschaftsredakteur da oder irgendein so ein Superpolitiker, sondern jetzt geht es um den Menschen. Wir wollen schauen, um was es wirklich geht. Ich begrüße ganz recht herzlich Nicole Althaus, Jahrgang 1968. Sie ist eine berühmte Journalistin. Sie ist 2010 zur Journalistin des Jahres geworden. Sie ist von der Leser gewählt worden dazu mit dem Mama-Blog. Und da gehört ihr schon, aha, okay, da geht es vermutlich ein bisschen nicht nur um einen Mensch, sondern es geht auch um die Geschlechter. Es geht darum, was ist eigentlich ein Mann und eine Frau und wie kommen die Männer und Frauen so aus miteinander. Also ganz herzlich willkommen, Nicole Althaus.
Danke vielmals. Schönen Tag.
Nicole, sagt man dir Althaus oder sagt man dir Althaus?
Das ist sehr verschieden. Also ich sage mir Althaus. Ich weiß aber eigentlich auch nicht, warum. Meine Mutter sagt immer Althaus. Mein Vater hat immer Althaus gesagt.
Das heisst, jetzt sind wir schon mitten im Gender drin, oder? Du hast das übernommen, was der Vater sagt, oder?
Ja, habe ich.
Ist der Vater wichtiger als Mutter?
Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber er ist sicher wichtig gewesen, aber nicht wichtiger.
Okay, aber beim Althaus hat er durchgeschlagen?
Beim Althaus hat er durchgeschlagen, ja.
Ich gehe noch viel ins Berner Oberland und im Berner Oberland dort gibt es geografische Bezeichnungen zum alten Haus zum Beispiel. Mhm. Das Althaus, oder? Mhm. Weißt du ein bisschen mehr über deine Herkunft?
Ja, es ein bisschen mehr. Ich weiss nicht ganz, ganz viel, aber es ist tatsächlich aus dem Emmental. Also mein Heimatort ist Rüderswil, Emmental. Und ich glaube, es ist wirklich recht simpel und banal, was der Name sagt. Also wir haben irgendwo kommen wir her aus einer alten Hütte, fertig, Schluss.
Und im Emmental, bist du heute noch daheim?
Nein, nicht wirklich. Also ich kenne es ein bisschen. Ich habe noch Verwandtschaft, zumindest in Bern. Mein Vater hat auch sehr Bernert, ich aber eher nicht.
Das gehören wir tatsächlich, oder? Wir wissen, wo du herkommst, wenn wir dir zuhören. Du wohnst in der Stadt Zürich?
Ich wohne in der Stadt Zürich. Ich tue aber nicht allzu fest Zürcher. Ich bin ein bisschen in der Innerschweiz auch noch in die Schule gegangen und dort auch aufgewachsen. Ich habe so einen kleinen Mix.
Du bist in Stans, nicht Walden, aufs Welt gekommen, genau. Und bist auch dort noch am Anfang in die Primarschule gegangen.
In Stanstadt, ja. Die ersten paar Jahre, ja.
Du bist verheiratet gewesen, oder immer noch, lebst aber getrennt. Ja. Und das ist doch immer so spannend, wenn wir dürfen lesen von diesen Journalistinnen und Journalisten, Lebensberatung, wie man so richtig was macht und dann geht man selber schauen und dann ist dort eigentlich das auch nicht ganz so rausgekommen, wie sie wollen. Was ja auch ganz spannend ist bei Architekten, es gibt ganz viele Architekten, die mega moderne Häuser bauen und dann gehst du zu einem Heim und dann wohnen sie so in einem 600 Jahre alten Haus und dann sagst du, wieso wohnst du in einem 100 Jahre alten Haus? Wie ist das bei dir gewesen? Hättest du dich besser können selber beraten eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Ob ich mich besser hätte selber beraten können, wahrscheinlich eher nicht, sonst hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht. Weil ich berate mich ja sozusagen selber. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, heute, wenn ich zurückschaue, finde ich, haben wir es eigentlich sehr, sehr gut gemacht.
Wir sind was jetzt? Zusammen sind oder Trennung?
Zusammen sind, wir sind eigentlich immer noch sehr eng. Das glaubt mir eigentlich fast niemand, wenn ich das erzähle. Wir haben immer noch ein gemeinsames Konto, wo beide Löhne draufgehen. Das glaubt mir wirklich fast niemand. Wir wohnen aber nicht mehr zusammen. Wir haben aber immer gemeinsam Kinder gezogen. Die sind sehr gut rausgekommen. Wir funktionieren als Elternpaar sehr gut und wir funktionieren als Freunde sehr gut, aber wir haben als Liebespaar nicht so gut.
Und die sind aber immer noch verheiratet? Oder?
Wir sind immer noch verheiratet,
das heisst, sie zahlen zu viel Steuern eigentlich, oder?
Wir zahlen immer noch zu viel Steuern, ja.
Die wartet immer noch auf die Reform der Ungerechtigkeit.
Genau, wobei, es stimmt nicht ganz. Ich glaube, man wird ja separat besteuert, wenn man nicht mehr am gleichen Ort wohnt.
Ah,
ja.
Also, okay.
Ich glaube, diesen Nachteil haben wir, glaube ich, können ausmerzen. Wir haben uns aber nicht wegen dem getrennt.
Ja, es gibt sogar ältere Leute, die sich trennen, damit sie die volle AV bekommen,
oder? Ja, habe ich auch schon gehört.
Ja. Ja? Also eigentlich ist das schon noch gemein, oder?
Das ist total gemein.
Du kommst, glaube ich, etwa 1'000 Franken weniger über, wenn du verheiratet bist, als wenn jeder einzeln ist.
Ich weiss nicht, ob überprüft wird, ob man dann zusammen wohnt. Weil wenn man natürlich dann muss in zwei Haushalten wohnen, hat man das wieder.
Dann ist das. Vor allem in Zürich, wo du wohnst, ist also alles so wahnsinnig teuer.
Dann ist es dreifach.
Also ich habe wieder gelesen, irgendwie eine 2,5-Zimmer-Wohnung, 2 Millionen in Zürich.
Unglaublich.
Die haben schon recht geknallt, oder?
Ja, ich meine, das ist der Markt, oder?
Ja. Wieso wohnst du in Zürich? Ich meine, du schreibst ja viel, du machst Kolumnen für die NZZ. Das könntest du aus, weiss nicht, Hinterfultigen schreiben, oder?
Könnte ich, ja, wenn ich dort wohnen würde.
Ah, du willst nicht?
Nein, ich will nicht.
Wieso nicht?
Ich finde, also ich bin schon immer ein Stadtmensch gewesen. Ich lebe sehr gerne in einer Stadt.
Also Standstaat ist ja jetzt noch nicht?
Nein, ich weiss, ich bin aber auch nicht lange dort gewohnt. Also das ist, ich konnte dort auch noch nicht selber entscheiden. Ich wohne seither eigentlich praktisch immer in der Stadt oder in der Nähe von einer Stadt gewohnt. Ich finde, ich brauche die Abwechslung. Ich kann es auch gerne, ein bisschen anonymer. Ich muss nicht, jeder Mensch muss von mir wissen, wenn ich heimkomme, wenn ich gehe. Ich finde das angenehm, dass ich dort ein bisschen auf der Straße in die Menge eintauchen. Ich finde das sehr angenehm.
Es ist ja immer wie mehr. Also Zürich wächst und wächst und wächst. Und die Agglomeration wächst und wächst und wächst. Das war auch einer von deinen ersten Jobs im Journalismus bei der Winterthurer Landboten. Mhm. Hat die gepackt und gesagt, okay, wenn wir es mal probieren mit der Nicole Althaus, machst du dich das erinnern, wo du das allererste Mal in die Tasten gehauen hast und dann bist du an den Kiosk gesprungen, die Zeitung lesen und sagst, hey, das ist von mir.
Genau, das war nicht beim Landboot. Ich habe schon während dem Studium geschrieben. Mein allererster Artikel war, glaube ich, im Seiltaler. Und das war über eine Frau, sich, muss man heute, würde ich jetzt sagen, als Künstlerin bezeichnet hat. Sie hat Katzen gemalt. Und das war irgendwie so ein lokales Geschichtchen gewesen. Und ich habe dort einen Artikel geschrieben, Kunstgeschichte studiert und habe da irgendwie wirklich versucht, etwas Tiefgründiges rauszubekommen. Ich könnte mich zu Tod lachen, wenn ich das heute lese. Aber ich bin natürlich tatsächlich zum Kiosk und habe das ausgeschnitten und bin total stolz gewesen.
Ja. Ich kann das verstehen. Ich meine, es ist wirklich toll, wenn man das erste Mal so etwas Produktives machen kann. Katzen. Wie bist du auf das gekommen?
Ich nicht. Die Künstlerin ist auf das gekommen. Mein Chef hat mich dort angeschickt, mach etwas über die Frau, die da Katzen malt.
Wie siehst du sowieso das Katzenproblem? Wir sagen ja immer, wie mehr, es gibt viele Katzen in der Stadt und überall. Und die killen die Vögel. Und das ist eigentlich ein Übergewicht. Also die Natur ist nicht mehr im Gleichgewicht innen und man sollte eigentlich schauen, dass es ein weniger Katzen gibt. Aber da höre ich jetzt ganz viele Leute zu, die wahrscheinlich sagen, hallo, oder ja, geht's noch? Oder?
Genau.
Weil, ich glaube, die Mehrheit ist pro Katze.
Ich weiss nicht, in Amerika redet man ja von Katzen- und Hundemenschen. Ich konnte das nie verstehen, wie man Menschen in Katzen- und Hundemenschen einteilen kann. Ich glaube, es gibt mehr Hunde als Katzen, nicht? Ich finde wirklich, die Hunde sind explodiert in der Stadt Zürich. Also seit Corona gibt es unendlich viel mehr Hunde.
Also, wir können die Statistik nicht überprüfen, aber ich würde jetzt das Gegenteil behaupten, dass es viel mehr Katzen gibt als Hunde.
Es gibt natürlich auch weniger zu tun als
die Hunde. Also, wir würden das sicher in einer Sendung, in einem Jahr oder so, da würden wir das klarstellen.
Wenn
wir
das
oder? Dann tun wir die Katzen und Hunde mal. Ja, recherchieren auch, dann schauen wir, ob wir zum gleichen Ergebnis kommen. Du bist nach dem Studium nicht nur zum Landboot gegangen, sondern du bist auch noch zuständig für Theater- und Tanzprogramm Boa Luzern. Erzähl uns etwas darüber.
Genau, ich habe recht lange nicht gewusst, in welche Richtung ich will. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, Theater zu machen. Und ich habe im Schauspielhaus ein Praktikum gemacht und dann Regieassistenzen in zwei verschiedenen Theatern oder eben in Richtung Journalismus. Und dann habe ich eine Zeit lang mich einfach zweiteilt und habe beides gemacht. Also ich habe dann so 40-50% in der BOA geschafft und den Rest geschrieben. Und habe das eigentlich auch recht ideal gefunden. BOA, das war eine tolle Erfahrung. Ich habe dort Theater- und Tanzprogramm geleitet und habe dort auch erfahren, dass das Konzept von der Basisdemokratie im Alltag nicht wirklich funktioniert.
Erzähl uns, was heisst BOA? Ist das eine Abkürzung für etwas?
Nein, das hat einfach BOA geheißen. Ich weiß gar nicht, warum das BOA geheißen hat. Aber BOA ist so ein bisschen wie die Rote Fabrik.
Die Rote Fabrik ist Alternative. Ist das Kilchberg? Oder wo ist die Rote Fabrik?
Ja, genau, das Wollishofen.
Wollishofen genau. Ist das, Entschuldigung.
Genau, so ein alternatives Zentrum.
Und BOA ist das gleiche in Luzern.
Genau.
Gibt es das heute noch?
Nein, es gibt es nicht mehr.
Ist fertig?
Ja.
Also, als du weg bist, ist klar, ist der Niedergang
gekommen? Nein, es hat noch lange gegeben, nachdem ich weg bin.
Wie kommst du zu Tanz und Theater?
Ja, eben, das war so meine Leidenschaft.
Aber Leidenschaft hast du. Du hast ja Kunstgeschichte unter anderem studiert und Germanistik. Ja. Und da wird man engagiert für die Leitung von Tanz. Wie geht das?
Ja, Tanz und Theater hat halt dort zusammengehört. Und,
hast du ein bisschen mittanzt, oder?
Nein, ich habe nicht mittanzt. Ich habe das Programm gemacht. Ich habe es ausgesucht.
Aber keine Choreografie oder so? Hast du nicht gemacht?
Nein, nicht so. Nein, wirklich. Also einfach wirklich.
Du bist administrativ tätig gewesen,
eigentlich? Ich habe Truppen besucht und ausgesucht, was wir im Programm haben in Sachen Tanz und Theater. Und Lesungen.
Und hast du die engagiert?
Ich habe die engagiert, genau. Und zusammen mit den anderen das Programm gemacht.
Also sehr ein alternatives Publikum, nehme ich an.
Es war relativ gemischt, aber ja. Wahrscheinlich ein bisschen alternativer als Stadttheater zu Luzern, ja, würde ich sagen. Auch jünger.
Du bist dann nach New York gegangen, unter anderem. Du hast dort ein Volontariat machen beim Museum of Modern Art.
Genau.
Wie hat das geklappt? Hast du dich einfach beworben und dann bist du angenommen worden? Oder hast du irgendeine Göttin gehabt? Oder eine Gotte?
Nein, ich habe mich einfach beworben. Also, der Grund war, mein damaliger Freund hat ein Postdoc gemacht in Princeton. Und ich habe so gefunden, das Einzige, was ich mir jetzt gerade vorstellen könnte, ist, wenn ich jetzt in einem tollen Museum ein Praktikum bekommen würde, dann könnte ich mir vorstellen, mitzukommen. Und dann bin ich da irgendwie in alle Museen gegangen und habe geschaut, was die anbieten an Praktika, an Jobs und habe mich beworben.
Erzähl jetzt nochmal, also Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Nachher plötzlich ist man beim Tanz. Und jetzt plötzlich bist du bei einem Museum. Wo war die Qualifikation von dir? Also beim Tanzen weiss ich es immer noch nicht so ganz genau. Oder? Und jetzt beim Museum of Modern Art, wo war deine Qualifikation, um dort überhaupt mitzumachen?
Ich habe Kunstgeschichte studiert.
Ah ja, zwangsläufig. He? Genau. Und das ist ein Volontariat. Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist bist in eine Gruppe reingekommen, die Ausstellungen produziert hat und wo das auch wieder die Künstler ausgelesen hat.
Nein, also das ist ein bisschen anders gewesen. Also ich war dort natürlich in einer Gruppe gewesen. Ich hatte zuerst bei der Leger, die haben eine Leger-Ausstellung geplant. Und meine Aufgabe war so ein bisschen, das ist dann oft so, wenn man als Europäerin auf Amerika kommt und ein paar Sprachen mehr redet als der Durchschnittsamerikaner, Durchschnittsamerikanerin. Ich habe dann vor allem irgendwie auch ein bisschen Korrespondenz geführt, unter anderem
auf Französisch?
Französisch, Italienisch, um die Bilder zu bekommen, mit den Versicherungen. Also das war einerseits so gewesen. Und dann mitgeholfen beim Katalog erstellen, gegenlesen, kleine Kapitel selber schreiben.
Das macht
das ist journalistisch, journalistisch, also wirklich nicht, ja, ein bisschen eine Mischung zwischen Journalismus und einer Seminararbeit.
Das macht heute KI, oder? Also heute die alten Amerikaner, wenn sie bei Französisch schreiben,
ja,
sie das in die Translator rein.
Wenn sie Französisch redet und es um ein spezifisches Bild geht, dann wahrscheinlich wieder nicht mehr, oder?
Vor allem merkt das, dann, wenn du den anfragst wegen diesem Bild. Genau. Dann merkt, du hast KI, dann gebe ich das Bild
aber
nicht.
Aber der Brief, für das brauchst du jetzt wirklich keine Volontärin mehr aus Europa, das ist so.
Wie hast du New York in Erinnerung?
Toll, also ich habe es extrem genossen, ich habe es total cool gefunden natürlich, aber ja, ich bin ganz jung gewesen. Ich bin 27 gewesen. Ich habe das toll gefunden, endlich mal in einer richtigen Stadt, oder?
Und ja? Bist du wieder nach New York zurück seither?
Ja, ein paar Mal, ja. Ja.
Weihnachtsmarkt oder so?
Nein, Weihnachtsmarkt gibt es dort nicht.
In New York?
Nein, da gibt es ja die grosse, das gibt den Schleifschuhe und den grosse Tannenbaum.
Das ist beim Rockefeller Center,
genau,
oder?
Genau, ja, bin ich auch schon gesehen, habe ich auch schon gesehen. Also mein Mann, der Vater von meinem Kind,
der aber ist das nicht der ehemalige Freund von New York?
Nein.
Ah, die Mann ist ein Amerikaner?
Ja.
Hast du auch mitgebracht von New York? Und die Freund hast du dort liegen einfach?
Nein, er hat mich liegen.
Der Freund? Okay, also es ist mega spannend.
Gell?
Hast du eigentlich
ich habe gemeint, Biografie hier über meine Arbeit.
Wir sind ja mit drin.
Ja.
Hast du deine Biografie schon geschrieben?
Nein, habe ich nicht. Vorher würde ich noch die Biografie von meiner Großmutter schreiben. Die ist wirklich spannend.
Das ist jetzt du.
Meine ist sehr norm.
Schon?
Ja, man lässt einen liegen. Man wird von einem abgesetzt und findet einen anderen. Das ist, glaube ich, irgendwie so ziemlich das, was alle gemeinsam haben. Oder?
Ja, du kannst im Prinzip 200 Seiten über die Sekunde, wo du abgesetzt worden bist, schreiben. Weißt, was
das
ist dir durch den Kopf durchgegangen?
Und
welche Wallungen sind auftreten?
Das
so.
Ist nicht lustig.
Nein, das ist mir schon klar.
Das ist nie lustig.
Das ist mir schon klar. Ja. Du hast auch darüber berichtet, dass Männer eigentlich gar nicht so attraktiv sind. Du hast gesagt, dass wie viel? 4 von 5 oder so.
Das habe nicht ich gesagt, das zeigen Zahlen.
Das zeigen Zahlen in den sozialen Medien innen als wüst oder doof oder so taxiert werden?
Nein, nicht in den sozialen Medien. Wenn du auf den Datingportals schaust, welche Männer von den Frauen angeschrieben werden und umgekehrt, dann zeigt sich, dass das Wahlverhalten der Frauen und der Männer total anders ist.
Tut man darum einfach ein Fake-Foto hin, oder?
Ja, damit man glaube immer noch relativ viel. Aber zum Teil wird es ja jetzt überprüft auch.
Sogar?
Ja, ich glaube es zum Teil.
Also, aber kannst du es noch mal genau erzählen? Ja. Also, du hast mir das kurz im Vorgespräch erzählt. Mhm. Ich war absolut schockiert gewesen, selbstverständlich. Also Männer haben ein Megaproblem.
Es ist einfach so, dass quasi die 20% sogenannt attraktivste Männer, das ist nicht nur das Aussehen, das ist auch Status. Das ist auch irgendwie
Ferrari.
So, wie sie sich geben. Ja,
oder was ist Status?
Nicht. Status ist, glaube ich, eher Einkommen und Beruf.
Also Einkommen gleich Ferrari, oder? Übersetzen Sie es jetzt einfach so. Wenn
Ferrari fährt oder nicht, ist dann sei dann dahingestellt.
Aber das Bankkonto schon, also ist wichtig,
Frau
oder?
Interessiert sich nach wie vor für
also,
Status.
Das stimmt das eigentlich immer noch? Also das, ja, das der 70-jährige Mann auch. Mit der 30-jährigen Frau?
Ich glaube, das stimmt definitiv nicht mehr.
Das stimmt nicht mehr?
Nein.
Also die 30-jährige Frau löst sich nicht mit einem 70-jährigen Portemonnaie?
Ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Das war schon immer eher die Ausnahme gewesen. Ich glaube, okay. Das ist nie die Norm.
Genau. Aber wir Männer haben ein Problem, tatsächlich.
Nicht alle.
Ja, 20% haben kein Problem, aber 80% haben ein Problem.
Das heisst ja nicht, nur weil die am meisten angeklickt werden, heisst das ja noch nicht, dass sie dann auch nur die dann an die Frau kommen. Es ist einfach, es zeigt sich dort, also das Interessante an Datingportals ist ja, dass sie anders als andere Umfragen wirklich die Wahrheit abbildet. Weil wenn du sonst gehst, fragen irgendwie, ja, findest du, muss eine Frau für dich gut aussehen, dann sagt jeder halbwegs vernünftige Mann, wenn er im Fernsehen ist, nein, das ist mir nicht so wichtig, Hauptsache ich komme mit ihr gut aus. Oder? Aber im Internet zeigt sich eben tatsächlich, wer man anklickt. Und wenn alle Männer, egal in welchem Alter, die 25-Jährigen am attraktivsten finden, dann sagt das halt etwas über das Bild, das die Männer von den Frauen haben, aus. Und wenn Frauen nur die 20% anklicken, die jetzt einen höheren Status haben und auch noch gut aussehen, dann sagt das etwas aus über das, was die Frauen von einem Mann wollen.
Also eigentlich ist es immer so gesehen, also Männer sehen gerne schöne Frauen und schöne Frauen, also einfach Frauen sehen gerne schöne Männer.
Ja, das hat sich
Was ist denn ein schöner Mann? Also ein Sixpack oder was? Oder grosse Nassen? Oder was ist schön?
Da gebe ich keine Antwort, das ist individuell.
Nein, du musst ja nicht sagen, was du denkst, sondern du musst denken, was du in deinen vielen Recherchen und Artikeln, die du geschrieben hast. Gibt es irgendwie eine Plattitüde, wo man sagen kann, so muss ein Mann aussehen, damit er mal angeklickt wird?
Ja, also es gibt gewisse Merkmale. Es gibt das Merkmal, ein Mann, Frauen möchten gerne grössere Männer. Frauen möchten, dass der Mann grösser ist als die Frau. Das ist ihnen ganz wichtig. Und der Mann hat am liebsten, das ist auch sehr interessant, der Mann hat am liebsten, also die Frauen, die gut aussehen, aber nicht zu den bestaussehendsten gehören, die werden mehr angeklickt als die Bestaussehendsten.
Weil die Bestaussehendsten, die verliert man wieder nachher, oder?
Das also ist vielleicht der Gedanke, man befragt ja die Männer nicht. Man weiss es nicht so genau, man geht dann davon aus, dass sich vielleicht der Mann ausrechnet, ja, bei der habe ich vielleicht gerade noch Chance, die sieht gut aus. Jetzt noch nicht ganz so super gut, vielleicht bin ich dort nicht in der Liga. Das ist aber doch interessant, oder? Und bei den Frauen ist wirklich das Aussehen ein bisschen weniger zentral, aber die Grösse dafür unglaublich wichtig.
Also, du meinst jetzt, die Männer müssen grösser sein als die Frauen?
Ja, genau.
Ja, das fällt mir auf, wenn ich im Coop vor einem Joghurtregal stehe, habe ich plötzlich Frauen vor mir, die mir die Sicht wegnehmen. Ich bin mittelgross, also ich bin nicht klein und ich bin auch nicht übermässig riesig. Oder? Und das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, dass es wirklich viele Frauen gibt, die mega gross geworden.
Es sind alle Menschen gewachsen. Wir sind alle grösser.
Mit uns Frauen sind im Verhältnis mehr gemacht. Es gibt, nimm mein Joghurtregal, also das ist unglaublich, oder? Also dann muss ich noch sagen, muss so links vorbeigüchseln, rechts vorbeigüchseln und so. Oder ein bisschen hochhüpfen oder irgendwie so etwas machen, damit ich an mein Vanillejoghurt herkomme.
Ich glaube, wenn du eine Statistik machen willst, würde ich zuerst mal auf die Füße schauen. Vielleicht haben sie alle höhere Schuhe an.
Ich
glaube nicht, dass die Frauen mehr gewachsen sind als
nicht,
Männer.
Nein. Aber bei den Holländern hat man zum Beispiel immer gesagt, die haben grosse
Füße.
Immer gross. Die haben grosse Füße übrigens. Also, in einer Diskothek früher, oder? Als ich noch etwas jünger war, musste ich eigentlich an den Boden anschauen. Und dort, wo die grossen Füße waren, waren die Holländer. Also Holländer sind immer sehr gross gewachsen und haben auch grosse Füße gehabt. Ohne, dass sie Stöckelschuhe angehen. Nicole Althaus, NZZ-Redaktorin, Kulturredaktorin oder Kolumnistin und Autorin für die NZZ. Du bist nachher von New York zurückgekommen und du musst mich korrigieren und dann bist du zur Annabelle gegangen.
Zeitlich, ja, ist das also richtig? Ja, ein bisschen nachher, ja. Genau. Ja.
Genau, also Annabelle, eine Zeitung oder eine Zeitschrift, die fast jedem Haushalt aufgelegt ist. Also die war mega bekannt gewesen und ich weiss nicht, wie das heute ist. Es gibt sie, glaube ich, immer noch. Mhm. Aber sicher nicht, dass sie jedem Haushalt aufliegt.
Nein, ich glaube, es ist der Annabelle ein bisschen ähnlich gegangen wie fast allen Zeitungen und Zeitschriften. Sie sind halt verdrängt worden vom Internet. Aber ich glaube, sie liegt, also bei der Coiffeur liegt sie immer noch auf.
Und was waren deine Themen zur Annabelle und warum bist du zur Annabelle gegangen?
Ja, also mich hat eigentlich, also was hat Annabelle anders als die meisten anderen Frauenzeitschriften gemacht hat, die haben eine sehr gute Reportage. Ein Reportageteam gehabt, die haben viele Reportagen gemacht, haben auch mehr als einmal den Journalistenpreis gewonnen für ihre Reportage. Und man hat dort, weil es zweiwöchentlich war, auch noch ein bisschen länger Zeit gehabt, um mal etwas zu arbeiten. Und das hat mich eigentlich interessiert. Und aber, das sind halt die gesellschaftlichen Themen.
Aber Recherche ist in die Gesellschaft gegangen und schon für Frauen, oder? Das ist eine Frauenzeitschrift.
Ja, das ist eine Frauenzeitschrift, ja. Wir haben natürlich auch über Männer geschrieben, aber natürlich selbstverständlich ist es.
Aber die haben über Männer geschrieben für Frauen.
Ein Frauen hat man den Frauenblick gehabt.
Beim Männerquaffeur ist Annabelle nicht aufgelegt?
Ich glaube, die Männer haben extrem gerne die Annabelle gelesen. Am Fall.
Schon?
Ja, ja, ich glaube schon.
Also, wo du da warst?
Das ist feieristisch, ist das schon immer so gewesen. Man will einfach wissen, was das andere Geschlecht über einen denkt.
Ist eigentlich noch schwierig, oder? Also, wir haben vorher gesagt, Männer sehen gerne schöne Frauen. Jetzt, wenn du eine Annabelle oder eine sonstige Zeitschrift nehmen würdest und du würdest zu viele schöne Frauen rein tun, damit Männer das gerne lesen, dann finden es die Frauen nachher nicht mehr so gut, weil sie sagen, die zeigen immer nur die schönen Frauen.
Ja, das hat tatsächlich etwas. Das hat tatsächlich etwas, ja.
Oder der Blick hat ja jahrelang seit den drei Girls gehabt, ja. Wo sie ein nackte Busen gezeigt haben und sie mega erfolgreich waren mit dem. Und irgendwann sind sie so berührt worden, dass sie es rausnehmen mussten.
Genau, ich habe dort schon geschrieben, ich habe dort in meiner Kolumne geschrieben, ich finde, das ist die falsche Reaktion. Man muss nicht seit den drei Girls rausnehmen, sondern man muss seit den zwei Boys einführen.
Ja, genau. Oder halb-halb, oder?
Weißt, oder halb oben und unten und so. Ja, oder wochenweise. Oder?
Und eins der Mann oben und eins der Mann unten.
Ja, oder eine Woche der Frau und eine Woche der Mann.
Genau, also wir sind schon ein bisschen Brüder. Gut, in Zürich sind natürlich sowieso Brüder, sind Zwinglianer, oder? Das sind eh Brüder.
Ich bin katholisch, gell? Also nein, ich bin ja, nicht mehr, aber ich bin katholisch aufgewachsen.
Also du bist die Einzige, die nicht Brüder ist in Zürich in dem Fall. Ist das eigentlich fast schade, dass man so ein bisschen Brüder geworden ist, oder?
Ich bin mir nicht so sicher, ob man wirklich gebrüht worden ist. Ich glaube, dass man darf nicht von gewissen Reaktionen, die im öffentlichen Raum stattfinden und Diskussionen, die im öffentlichen Raum stattfinden, auf das private Schlafzimmer schliessen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wie auch umgekehrt hat es nie funktioniert. Ich glaube, wir sind nicht Brüder geworden als in den 50er Jahren oder in den 60er Jahren. Wir sind vielleicht ein bisschen Brüder als 68 und das hat sicher auch gute Seiten, dass wir dort ein bisschen Brüder geworden sind.
Brüder heisst ja eigentlich im Hintergrund nicht Brüder sein, oder? Vorne durch Brüder sein und im Hintergrund das Gegenteil machen.
Ich weiss nicht, ob das so ist.
Also wenn wir wieder von einem Nippelblitzer lesen in Amerika, irgendwie, weil per Zufall irgendwie ein Jäckchen übergerutscht ist und so weiter, dann ist das ein mega Skandal. Und so muss man ja kein Amerikaner sagen, der normal Polen ist, dass er nicht gerne mal vielleicht einen Nippelblitzer sieht, oder?
Die Diskussionen, die man über irgendwelche Nippelgates führt, habe ich schon immer recht lächerlich gefunden.
Schöne Busen ist doch etwas Schönes, oder?
Das ist einfach irgendwie die öffentlichen Bilder, oder dass man heute muss irgendwie darüber diskutieren, ob man nackt Frauen oder Figuren, die nackte Busen haben, muss aus einem Museum abhängen, dass finde ich eine fragwürdige Entwicklung. Aber ich bin nicht sicher, ob das hat nicht wirklich etwas mit Brüderei zu tun, sondern das ist eine verfehlte politische Entwicklung.
Gehen wir ein bisschen weiter bei dir. Du bist dann der Annabelle untreu geworden und bist zum TAG gegangen, also dem TX-Konzern, oder?
Annabelle war auch im TX-Konzern.
Ja, stimmt,
ich
genau.
Ich bin einfach in eine andere.
Du bist wirklich zum übergerutscht, oder?
Zum Facts, ja.
Ah, das ist zuerst ist Facts gekommen?
Ja, nach der Annabelle ist Facts.
Bevor der Mama-Blog gekommen ist? Ja. Okay, also dann gehen wir zum Facts. Facts, ganz eine tolle Zeitschrift. Alle, die wirtschaftsorientiert waren, haben die geliebt, die Zeitschrift. Weil sie hat alles ein bisschen süffig aufbereitet und trotzdem recht fundiert. Das sind auch damals Ideen gewesen, wie man investieren könnte und was man machen könnte mit dem Dollar oder mit dem Franken oder wenn man jetzt Aktien, Obligationen machen soll. Und das Ganze war eben, wie gesagt, ein bisschen amüsant gewesen. Es war auch ganz eine illustre Gesellschaft gewesen. Die Journalisten, die dort waren, sind alles bekannte Gesichter geworden oder bereits gesehen. Und dort bist du plötzlich reingerutscht. Also jetzt, was war deine Qualifikation gewesen, um im Facts mitzumachen?
Das Tanzen. ich bin abgeworben worden von der Annabelle, weil ich gute Geschichten geschrieben habe. Natürlich.
Also Facts-Leute haben gesehen, oh, du hast eine bei der Annabelle. Mhm. Und wir möchten gerne nicht nur trockene Materie haben, sondern wir möchten gerne noch ein bisschen People-Sachen drin haben.
Nicht People, sondern gesellschaftspolitische Geschichten.
Wie unterscheidet sich denn People von Gesellschaftspolitik?
Ich würde jetzt mal sagen, People ist das, was zum Beispiel die Schweizer Illustrierte macht. Dann wird jemand Schwingerkönig und dann geht man den Schwingerkönig heim besuchen und stellt ihm noch drei Fragen über sein Sofa, sein Kälbli im Stall und seine Ehefrau daheim. Das ist eine People-Geschichte.
Aber
das
ist ja auch Gesellschaftspolitik ein bisschen. Ja.
Also gesellschaftlich ist es vielleicht, aber Politik
nicht. Er hat Säule und dann kommt er Subventionen über und dann ist man bei den Bauern und so. Und
ja, aber es geht ja dort nicht um die Diskussion von den Subventionen, sondern es geht darum, dass er gewonnen hat und man jetzt wissen will, wie er wohnt.
Wie hat es dir gefallen beim Facts? Hast du den Niedergang vom Facts müssen miterleben?
Ich habe den Niedergang vom Facts müssen miterleben, ja.
Also ist, die Gelder wurden gestrichen, damals schon, das ist ja jetzt ein Zeitchen her. Wann war das?
Ach, wann war das? Oh, das genaue Jahr weiss ich.
Ja, ungefähr.
19.
Also bis 2007 warst du ja bei der Annabelle gesehen, oder?
5, oder?
Also
nicht etwa 5.
Ist möglich, ja.
Ja, ungefähr 5.
Also gut, bleiben wir so wie bei Hunden und den Katzen. Mhm. Wir können ja das später noch klären, genau. Oder? Genau. Und also du hast miterlebt, dass es nicht mehr geht, dass die Finanzierung nicht mehr steht. Hast du dann richtig den Job verloren? Oder bist du frühzeitig abgeumpert?
Ich habe, ich habe richtig den Job verloren. Ich habe aber noch in dieser Zeit, wo man es von der Ankündigung bis man dann ganz... Also bis es dann wirklich die letzte Nummer rausgekommen ist, hatte ich schon wieder einen Job gehabt. Ich bin nachher noch mal ganz kurz zurück zur Annabelle.
Also du bist eigentlich ein Stehauf-Frauchen, oder? Ein bisschen?
Sagen wir mal so, ich habe bisher immer Glück gehabt, ja. Ja, also, sogar in dieser Branche, ja.
Ist damals vielleicht ein weniger schwierig als heute jetzt, oder?
Es ist damals sehr
also wer heute keinen Namen hat, hat wahrscheinlich schwer, reinzukommen.
Ja, außer man ist ganz jung.
Genau, und schafft für 350 Franken.
Ich weiß nicht, wie es das mittlerweile aussieht. Bei uns werden, glaube ich, selbst die Jungen relativ fair bezahlt, aber es ist auch nicht überall gleich.
Beim Museum of Modern Art, das Jahr, das du gemacht hast als Volontärin, bist du dort bezahlt gewesen?
Ja, oder hast du noch etwas bringen? Ganz rudimentär, aber wirklich nicht so, dass man überleben kann.
Eben, das ist genau, genau das Gleiche. Du bist nachher bei der TX Group in diesem Fall geblieben, wenn ich jetzt feststelle, und hast für die TX Group den Mama-Blog aufgebaut. Und das war absolut durchschlagend. Ich glaube, du hast die Idee ein paar Mal vorgestellt. Wir können doch ein bisschen mehr etwas über das ältere Dasein reden und über die Mami, die jetzt Mutter geworden ist. Mit welchen Problematiken dass sie konfrontiert sind. Weil vermutlich sind 80% der Probleme bei allen genau die gleichen. Und die meisten haben die Nase gerüpft und haben gesagt, ja, was wollen wir jetzt hier, das brauchen wir gar nicht. Und der TX-Konzern hat dir die Chance gegeben, einen Mama-Blog aufzubauen. Und du bist nachher 2010 mit der Michelle Binswanger Journalistin des Jahres geworden. Also das ist unglaublich. Eine Idee, die von dir lanciert worden ist, hat dem TX-Konzern doch etwas Riesiges gebracht.
Ja, das muss man so sagen. Und man muss jetzt auch sagen, die Idee ist eigentlich auf der Straße gelegen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie eine Erfindung, wo ich würde sagen, wow, wie habe ich den Geistesblitz gehabt? Sondern es ist eigentlich klar gewesen, dass die Themen relevant sind. 80% der Frauen haben Kinder, 80% der Männer in der Schweiz haben Kinder. Und dass man bisher noch viel zu wenig darüber geredet hat, beziehungsweise dass die Themen oft einfach vom Tisch gefallen sind, weil halt Männer in den Redaktionen damals, sind ja auch heute noch oft die Mehrheit, aber sicher damals ein Sagen gehabt und das einfach nicht so interessant gefunden hat. Und das Tolle war dann, wo wir das gemacht haben und wir auch ganz klar gesagt haben, wir wollen einerseits über auch Erziehungsthemen, aber man vor allem auch über das Muttersein und das Vatersein und was ist der Unterschied und berufstätige Muttersein, darüber reden. Der hat innerhalb von, ich weiß auch nicht, nach 3 Wochen haben wir schon, ist schon ganz klar gewesen, der wächst und wächst und wächst und wächst. Also wir haben wirklich mit diesen Themen offensichtlich den Nagel auf den Kopf getroffen.
Und du hast es alleine nicht können machen, du bist die Michelle geholt.
Genau.
Und ich sagte, Michelle, ich brauche Hilfe, ich brauche eine Unterstützung. Du bist ja dann auch schon Mami gewesen, selber. Mhm. Was gemacht ist,
Michelle
also,
auch.
Mhm. Also, ihr habt beide können voll aus der eigenen Erfahrung schöpfen.
Genau, das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig gewesen. Also das ist auch, dass man ist wirklich zmitzt in dem Thema drin. Und wenn man noch weiter schaut, also meine Alterskohorte ist eigentlich eine der grössten in der Schweiz. Oder? Also alle, die etwa gleich alt sind wie ich, alle Frauen und Männer, also, die machen in der Schweiz einen extrem grossen Teil auf. Und ich kann eigentlich immer darauf gehen, kann ich zum Teil auch jetzt noch. Die Themen, die mich betreffen und die mich interessieren, interessieren auch noch ganz viele andere. Und wir haben dort auch, Michelle und ich, haben ein bisschen Kinder im unterschiedlichen Alter gehabt. Gottlob hat sie auch noch einen Sohn gehabt. So, dass sie auch dann diese Themen hat können abdecken konnte. Und wir haben uns, ja, es war auch toll gewesen mit der Michelle, weil wir haben beide, wir sind ein bisschen in Konkurrenz gestanden. So. Also jede hat mehr Klicks bekommen als die andere. Und wir haben uns gegenseitig so ein bisschen angespornt.
Mhm. Wo ist der Blog überhaupt ersichtlich gewesen? Ist auch textet in der Zeitung gewesen? Oder rein digital?
Am Anfang war er rein digital gewesen und irgendwann haben sie dann auf Seite 2 manchmal ab und zu noch einen Text nachher auch im Print abgedruckt. Aber dort bin ich schon nicht mehr dabei gewesen. Also wo wir gestartet haben, ist der wirklich rein digital. Das war der erste Blog, wo der Tagi gemacht hat.
Also jetzt heisst er heute ja scheint Mama und Papa Blog.
Genau.
Ja. Das ist auch so etwas, also ich sage jetzt, das ist etwas völlig Doofes. Oder? Der Mama Blog kann doch genauso interessant sein für Mama und Papa. Dann muss man dem ja eigentlich einen neuen Namen geben.
Ja, ich glaube, wenn es ein Papa-Blog gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich auch nicht müssen noch Mama-Blog dazu stellen. Ich glaube, Männer müssen schon immer mitgemeint werden.
Schon, oder?
Ja, ich glaube schon.
Machst du dich erinnern?
Von der Frau erwartet man, dass sie das nicht braucht.
In diesem Blog hast du dort Frage-Antworten gemacht? Also, sind Fragen aus dem Publikum gekommen? Oder hast du eigentlich Themen festgelegt, die dich gerade im Moment bloggen?
Nein, ich habe schon Themen. Wir haben schon Themen selber festgelegt. Aber wir haben natürlich extrem viele Kommentare gehabt, immer mehr. Zum Teil ungefiltert, was zum Teil sehr, sehr schwierig war. Aber dort sind natürlich dann auch in den Diskussionen hat man dann zum Teil auch wirklich, ist man auf neue Themen gestoßen oder man ist dann auch kontaktiert worden von gewissen Leuten, die regelmässig gelesen haben und die gefunden haben, ah, ich finde irgendwie, über das müssen wir mal etwas machen und so. Und wenn das gute Themen waren, hat man die aufgegriffen.
Bist du nachher eben eingegangen auf das, was dort gesagt ist worden und bist du auch eine Art ein Briefkastenonkel gewesen?
Also ich bin einerseits...
Also Tante, Entschuldigung.
Also einerseits sind Michelle und ich das Feindbild Nummer 1 gewesen.
Von wem?
Von vielen Männern, die wirklich uns Feminazi... Also ich habe sogar mal Polizeischutz gebraucht.
Effektiv?
Also ja, wir sind dermassen, zum Teil sind wir wirklich dermassen angefeindet worden.
Aber was ist der Grund? Kannst du das erklären, was... Männer, die bewegt hat.
Ja, Männer, die gefunden haben, überhaupt, also Männer, die damals, ja, das ist ja, also das weiss man ja auch, dass Frauen, die publizieren, viel mehr Angriffsfläche sind als Männer. Männer, die gefunden haben, wenn ihr, also so einer von den häufigen Dingen, irgendwie, wenn ihr nicht so hässlich wäret, dann hättet ihr es auch nicht nötig, dann wäret ihr daheim bei den Kindern und ihr hättet es auch nicht nötig, jetzt da gross darüber zu schreiben. Solche, die gefunden haben, dass eure Männer irgendwie nicht weglaufen, dann die Kinder, die können ja gar nicht gut rauskommen. Und dann ist es eben bis zu Feminazi gegangen und man sollte einen Gangbang auf euch losschicken. Und, also es ist wirklich
richtig brutal gewesen. Wie ist das? E-Mail oder Briefkasten verschmiert?
Nein, zum Teil wirklich Kommentare unter dem Ding, unter dem Blog-Eintrag, oder? Hat es nachher Kommentare gegeben und das sind ja manchmal irgendwie...
Haben die einfach durchgelassen, die Kommentare?
Am Anfang eben schon.
Und nachher sind die gefiltert worden?
Gefiltert worden, ja. Zum Teil haben wir sie auch noch selber gefiltert, aber es ist natürlich dann immer sehr schwierig, oder? Wenn du selber fährst, anfangen, einen Kommentar löschen, wird dann nachher vorgeworfen, du sagst Zensur.
Das ist so.
Also oder? Das habe ich dann auch nicht gemacht, sondern ich habe dann immer gerade irgendwie so gefunden, hey, den Kommentar müsst ihr jetzt rausnehmen, das geht irgendwie nicht.
Also von der Wortwahl her etc. Aber wenn du sachlich siehst...
Immer klar. Ich habe das auch toll gefunden. Ich meine, wir haben auch von diesen Kommentaren gelebt.
Vielleicht jetzt etwas mit einem weiteren Thema, wo du auch schon darüber geschrieben hast, zu tun, dass es viele einsame Leute gibt. Und einsame Leute kommen vielleicht zum Teil ein bisschen auf abstruse Ideen, weil sie so ein bisschen realitätsfremd umschwimmen. Die Einsamkeit. Ein Gesellschaftsphänomen? Ist das neu? Oder sind vor 100 Jahren die Leute auch schon einsam gewesen?
Ich glaube, Einsamkeit, also es gibt zwei Formen von Einsamkeit. Das ist die eine Form ist die gewollte, oder? Alle Menschen brauchen ab und zu eine Zeit, wo sie alleine sind und wo sie auch gerne alleine sind. Und dann gibt es die ungewollte. Das heisst, also, wenn man eigentlich mehr Kontakt will, als man hat. Und ich glaube, das ist schon ein relativ neues Phänomen, zumindest die ungewollte. Weil jetzt muss man sich vorstellen, früher hat man in einem Dorf gelebt und die meisten Menschen haben nicht ein Schloss mit 17 Räumen, sondern die haben irgendwie ein kleines Haus gehabt und man hat das vierte, das fünfte in einem Schlafzimmer geschlafen. Ich glaube, Einsamkeit ist dort einfach schlicht und ergreifend gar nicht vorkommen, weil sie räumlich gar nicht möglich
ist. Also die physische Einsamkeit ist nicht möglich gewesen, aber
die geistige vielleicht schon,
oder?
Genau, die geistige schon, aber es ist trotzdem, also wenn man jetzt vom Einsamkeitsproblem redet, dann meint man schon beides, also die physische und die geistige.
Was könnte man dagegen machen? Also es ist ja wirklich traurig, es würde ja niemand eingestehen oder fast niemand, ich bin einsam, es geht mir gar nicht gut, ich habe gerne zwischenmenschlichen Kontakt. Dann braucht er ja irgendeinen Schubser, dass er in eine Kulturkommission hineingeht oder dass er beim Einkaufen für andere Leute geht, einkaufen und sagt, los, ich bringe dir auch noch ein paar Sachen. Also es braucht Leute, die forward sind. Und wenn sie einsam sind, sind sie vielleicht einsam, weil sie eben nicht forward sind, genau. Oder? Also ist es so die Katze, die sich ein bisschen Schwanz beißt?
Ja, ich denke mir in gewissen Situationen vielleicht schon. Also eben, wenn man von den alten einsamen Leuten redet, die vielleicht den Partner verloren haben und dann wirklich die Uralten, die dann vielleicht auch noch die ganzen Kollegen sterben langsam weg, dort ist es natürlich wirklich wahnsinnig schwierig, wenn man dann auch noch keine Familie hat, was man dann dagegen machen will. Bei den Jungen ist es natürlich schon auch ein bisschen ein Phänomen vom Netz, also dass man halt wirklich heutzutage, man muss es nur mal einen Tag im Homeoffice anschauen. Ich meine, man kann eigentlich aufstehen, man muss überhaupt mit keinem Menschen interagieren, du kannst alles hypestellen. Die Welt ist mittlerweile so, dass das normale Gespräch im Alltag ein bisschen weggefallen ist. Und man weiss mittlerweile auch, dass auch ein ganz einfaches Gespräch mit einer Verkäuferin oder der Kioskfrau oder mit dem Tramchauffeur oder so, dass das auch hilft. Und wenn man natürlich dem immer mehr aus dem Weg geht, das ist nicht so gesund.
Aber können wir etwas dagegen machen? Oder ist das eine grassierende Geschichte, die von Tag zu Tag eigentlich noch schlimmer wird?
Man vermutet es ein bisschen, dass es eine grassierende Geschichte ist. Sie tritt auch ein bisschen überall auf. Sie hat vor allem auch mittlerweile die ganz Jungen ergriffen. Und Corona hat da offensichtlich nicht geholfen. Das ist schon so, ja.
Wir haben früher eine Pfadi gehabt, beispielsweise. Klar gibt es die immer noch, aber ist sicher nicht mehr so frequentiert. Es hat den blauen Ring gegeben. Genau. Bei der Pfadi hat es die katholische Pfadi gegeben und sie hat die reformiert und die einander noch ein bisschen auf den Grind zwischendurch. Aber sie haben sich im Wald auch wieder getroffen und sind die besten Freunde geworden untereinander. Das fehlt schon ein bisschen, oder?
Und
euch in Zürich sowieso. Töffligen, ganz
oder?
Genau.
Dann hat man sich irgendwo getroffen und ist irgendwie zu vierten, zu fünften Höhe rumgehangen und hat geredet. Und aus dem hat dann, ja, zum Teil kennt man ja die Leute jetzt noch, oder? So wie wir aufgewachsen sind. Auch, es fängt ja schon bei den Kindern an. Also es fängt schon an, dass Kinder heute gar nicht mehr die Gelegenheit haben, alleine voraussen einfach so zu spielen. Oder dass Kinder irgendwie bei anderen Kindern läuten und sagen, kommt der oder der spielen. Jetzt mittlerweile tun die Eltern anrufen, hey, machen wir ein Playdate. Oder die Kinder sind halt in den Kinderkrippen und nachher irgendwie noch in einem
Weiterbildungskurs. Sie machen ein Doodle, was sie miteinander abmachen, wer hat wann, wie, wo, Zeit.
Ja. Wer und, bringt wer wo hin?
Ja, ganz genau. Und nachher sagt irgendeine Mutter, nein, es geht jetzt gleich nicht, weil es regnet.
Ja, oder er muss jetzt noch Englisch machen oder er hat jetzt noch den Früh-Englischkurs. Und so, ich meine, wie soll ein Kind so lernen, Kontakt aufnehmen oder sich selber organisieren?
In deinen Text packst du das Thema an, gibt es einen Rotschlag an eher jüngere Leute jetzt, die schon in die Einsamkeit reinkommen, was sollen sie machen? Wie sollen sie sich aufraffen und was müssen sie machen? Weil gemacht wird ja nichts für sie.
Ja, so ganz stimmt das nicht. Das wird natürlich schon, also nur schon indem man über das Thema redet, wird ja etwas gemacht, oder? Man muss ja zuerst einmal merken, hey, jetzt habe ich wirklich irgendwie seit einer Woche eigentlich nur noch Online-Kontakt gehabt, das ist vielleicht nicht so gesund. Da wird man vielleicht eher darauf aufgeklüpft, wenn man mal etwas liest und wenn man mal so einem Text begegnet. Es gibt diverse Selbsthilfegruppen.
Aber es klingt jetzt schon wieder katastrophal, oder? Psychiater, Psychologe, Selbsthilfegruppen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt einsam wäre und ich lese Daniel, geh doch mal in Selbsthilfegruppen, dann geht es mir noch schlechter, als es schon gegangen ist. Oder? Gibt es nicht irgendwelche vernünftigen Lösungen oder Angebote?
Das wäre eine vernünftige Lösung oder ein Angebot. Du gehst den abholen und sagst, und jetzt gehen wir wandern.
Ja, das finde ich cool, ja.
Ja, ich,
hast du das schon mal gemacht in letzter Zeit? Hast du dich mal um eine einsame Person kümmern?
Ja, das Problem an dem Ganzen ist ja, dass man meistens die einsamen Leute gar nicht kennt. Weil wenn man sie würde kennen, wären sie ja gar nicht so einsam. Das ist ja das Grundproblem am Ganzen, dass die Leute wirklich verschwinden.
Wohnst du in einem Haus oder wohnst du in einer Wohnung?
Ich wohne in einem Haus.
In einem Haus?
Also nicht in einem eigenen Haus, in einer Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus.
In einem Mehrfamilienhaus, ja, genau. Kennst du die Leute alle in diesem Haus?
Ja, die kenne ich auch. Hat auch nicht so viel.
Und da ist niemand einsam drin?
Du
musst jetzt keinen Namen nennen, aber einfach mal
ein bisschen. Nein, ich habe nicht das Gefühl, die sind alle, also die meisten, also ja, es hat zwei Familien, die haben Kinder, die haben total viel Kontakt, die sehen wir die ganze Zeit draussen abrölen. Dann hat es er unter mir, arbeitet an der ETH, der hat auch immer irgendwie mal Leute daheim. Nein, ich glaube jetzt in meinem Haus hat es das jetzt weniger.
Also du hast nicht die direkte Möglichkeit, einfach schnell runterzuleiten?
Nein, ich habe es auch wahnsinnig schwierig gefunden, by the way, für die Geschichte. Das ist, glaube eine, ich habe schon über vieles geschrieben und auch über viele Schicksalsschläge und ich habe fast noch nie so Mühe gehabt, jemanden zu finden, der mit mir über das Thema redet, betroffene Person.
Die wollen gar nicht darüber reden,
nein,
oder?
Es ist hochtabuisiert, es ist schambehaftet.
Und sie geben auch eigentlich den Leuten keine Chance, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Das sind die, die so umtriebig tun und ganz schnell an einem vorbeilaufen und sagen, ah, hoi, tschüss und weg sind sie, oder?
Ich weiß gar nicht, viele gehen ja dann wirklich gar nicht mehr raus. Also wenn es wirklich chronische Einsamkeit ist, das ist wirklich fatal, weil man weiß aus der Forschung, dass man dann wirklich auch die Leute anders wahrnimmt. Also man fährt anfangen irgendwie Sachen, die das Gegenüber sagt, vielleicht im Tram oder dann ein Blick oder jemand versperrt einem gerade den Weg. Das fährt man dann wirklich anfangen, gegen sich interpretieren und das macht einem irgendwie letztlich dann noch einsamer. Also das ist keine gute Entwicklung, wenn man chronisch einsam ist.
Bei mir am Mikrofon Nicole Althaus, sie ist Kolumnistin, Autorin für die NZZ. Nicole, ich würde dich gerne Sachen fragen, wo ich sicher nicht so wahnsinnig daraus komme. Wie geht heute Sex beispielsweise, oder? Und da geht es ja eigentlich nicht darum, um Sexpraktiken, also wer oben und wer unten und so weiter, sondern es geht darum, um die wahnsinnigen gesetzliche Massnahmen, die getroffen worden sind. Man muss fragen, bist du einverstanden? Jawohl, ich bin einverstanden. Ja, bist du sicher einverstanden? Wollen wir wirklich? Und so weiter und so fort. Das sind ja wahnsinnige Themen, wo, wenn einer das nicht macht, kann wirklich das passieren, dass ich irgendwann von der Polizei abgeholt würde werden, weil ich am China irgendetwas gemacht habe, was ich nicht hätte dürfen. Das ist ein Thema, das sehr stark eben in Gesetzesbüchern umgeleitet wurde, das ist auch verlangt worden. Was ist einvernehmlich, was ist nicht einvernehmlich? Ist das wirklich ein Thema im Alltag oder ist das wieder mal einfach eine überbordende Gesetzestätigkeit?
Es gibt zwei Aspekte. Also, es ist sicher ein Thema im Alltag, das wissen wir schon ewig lang, wir wissen es aber spätestens seit MeToo. Wir wissen auch, dass in der Schweiz die Zustimmung von der Frau zum Sex zum Beispiel in der Ehe erst 1994 oder so ins Gesetz geschrieben worden ist. Also vorher war es in der Ehe einem Mann erlaubt gewesen, gegen den Willen der Frau Sex zu haben.
Also legalisierte Vergewaltigung.
Legalisierte Vergewaltigung, genau.
Und wenn die Frau sich gewehrt hat nachher, dann hat sie eigentlich kein Gehör gehabt, gar nichts.
Also vor Gericht hat sie keine Chance gehabt, nein. In der Ehe ist das erlaubt gewesen.
Ist heute das sicher keine Diskussion? Die legalisierte Vergewaltigung ist ja vermutlich bei 99,99% der Leute sicher kein Thema mehr.
Nein, hoffentlich nicht.
Aber noch einmal, also, was passiert, wenn jetzt effektiv der Geschlechtsakt wird vollzogen und am anderen Morgen läutet bei mir die Polizei, also jetzt, ich hoffe bei mir nicht, oder? Ich tue jetzt mich einfach als allgemein taxieren und es heisst, grüezi Herr Müller, Sie haben das und das gemacht, wir nehmen Sie jetzt mit.
Gesetzlich ist es ja so, dass man eigentlich, es heisst jetzt Nein ist Nein, oder? Also vorher hat eine Frau eigentlich beweisen, dass sie das gegen ihren Willen Sex hat mit dem Mann, also beziehungsweise dem Mann mit ihr. Das hat sie müssen beweisen, indem sie irgendwie sich gewehrt hat. Und das Wehren hat müssen körperlich sichtbar sein. Also sie hat müssen Blaumosen haben oder ich weiss, was auch immer. Oder? Und jetzt reicht es, dass sie Nein sagt. Aber vor Gesetz muss man natürlich ganz ehrlich sagen, das ist immer noch ein Vier-Augen-Delikt. Man wird das auch dann nicht beweisen können. Also vor Gesetz macht eigentlich das Nein ist Nein nicht einen wesentlichen Bestandteil aus, sondern es ist ein bisschen die Idee dahinter, dass es eine erzieherische Massab sein soll, dass allen soll bewusst sein Sex sollte nur dann stattfinden, wenn das beide wollen. Was ich aber, ja grundsätzlich
aber,
gut finde.
Wie ist das zu interpretieren? Also ist das einfach, man packt sich plötzlich und dann fliegt das Hemd weg und dann fliegt der BH weg und so weiter und so fort. Ich sage, das haben jetzt beide Ja gesagt dazu, oder?
Ganz ehrlich gesagt, ich glaube, es wird gar nicht anders ablaufen im Einzelfall und in den Schlafzimmern der Menschheit als früher. Ich glaube aber, dass das Bewusstsein zumindest, also wenn ich jetzt mit meinen Töchtern rede, das Bewusstsein für was das heisst, einvernehmlicher Sex, und dass sie sehr wohl, auch wenn sie einen Mann geküsst haben, immer noch dürfen sagen, nein und weglaufen und ihn von mir aus auch wegstoßen. Ich glaube, da hat sich wirklich etwas geändert und darum ist die Diskussion sehr wichtig. Sie ganz offensichtlich, manchmal gibt es einen Fall Weinstein nicht, einen Fall Dominique de Bellico gibt es nicht. Ich glaube, es ist durchaus... Ein Falschspiel-Häckling vielleicht auch nicht. Wir wissen ja auch dort nicht genau, was passiert ist, oder? Es ist ein Vier-Augen-Delikt.
Genau. Das ist ja Michelle Binswanger, die das angepackt hat, deine Kollegin. Ja. Hat sehr viel Mut bewiesen eigentlich.
Absolut.
Und ist sehr beschäftigt, vor allem mit der Juristerei, oder?
Genau.
Also, dort ist etwas in einem Vier-Augen-Delikt passiert, wo jetzt primär Michelle muss ausbaden vor Gericht.
Genau, und wo eigentlich immer noch, sind wir ganz ehrlich, nur die zwei Beteiligten wissen, was genau passiert ist.
Genau. Also abschließend also noch einmal. Also es ist nicht so, dass ich einen Fragebogen habe, jetzt bei mir im Schlafzimmer, und sage, liebes Marili, könntest du bitte schnell den Fragebogen ausfüllen? Und nachher noch mit Datum und Unterschrift und Ort und so. Oder?
Also ich würde jetzt nicht, ich sehe dich jetzt nicht so, dass du in so einer Beziehung lang wirst bleiben. Aber es ist vielleicht anders, dass, also wenn man jetzt, wenn du heute würdest einen Film schauen wie Rocky 1, da gibt es Szenen drin, wo ich ziemlich überzeugt bin, dass auch du würdest finden, holy, dass man das damals so gefilmt hat, das geht nicht mehr. Und du auch ein bisschen beklemmt wärst, wie der mit dieser Frau umgeht und man das gefilmt hat und das auch noch romantisch gefunden hat. Ich glaube, es hat sich in unserer Kultur etwas geändert und das ist auch richtig so.
Im Punkt der Sexualität ist auch etwas, was mich Wunder nimmt, wo ich einfach keine Ahnung habe. Ich habe gelesen, es gibt Masturbationsecken in Kitas.
Was?
Hast du noch nie gehört?
Nein.
Also können wir zu dem Thema können wir gar nicht drüber reden.
Also Masturbationsecke in der Kitas. In der Kitas. Wo hast du das gelesen?
Ja, ich das nachher suchen.
Die würden,
was du
ja,
redest.
Das nimmt mich wirklich wundern, weil die würden sich ja, das wäre ja, also das. Ja, also im Freibad muss man verbieten, dass ein Mädchen, das drei ist, kein Oberteil hat. Oder dürfen die Kinder, auch wenn sie noch Babys sind, nicht nackt sein. Und dann gibt es auch Masturbationsecke in den Kitas.
Ja, ich bezweifle. Ich bin vor allem vom Alter her bin ich nicht ganz rausgekommen, als ich das gelesen habe. Oder? Aber ich bin einfach zu weit weg. Und darum habe ich gedacht, jetzt kommt Nicole Althaus von der NZZ zu mir und tut mir das erklären.
Nein. Das kann ich dir leider nicht erklären, aber es würde mich sehr, also wenn du mir die Quelle schickst, da wäre ich sehr interessiert.
Also, aber noch etwas ganz anderes. Die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO, sagt Sexualerziehung fängt an im Mami-Bauch. Und ab erstem Tag, also Tag 0, braucht es eine Sexualerziehung. Auch dort sind wir da am gleichen Ort wie bei der Masturbation in der Kita. Also, oder kannst du da etwas sagen dazu?
Ich wüsste jetzt nicht, ob ich beim Windelwechseln Sexualerziehung gemacht hätte. Aber ich meine, was sicher nicht total blöd ist, wenn man irgendwie am Kleinkind schon das Gefühl gibt, irgendwie, oh mein Gott, du musst jetzt gerade irgendwie etwas anlegen, weil man läuft so nicht rum. Oder wenn es gleich in dein Badezimmer reinkommt und man ist vielleicht nackt, dass man dann irgendwie beschämt das Tüchchen um sich herum tut, hilft vielleicht nicht, sondern es ist wahrscheinlich besser, wenn man fähig ist, Geschlechtsorgan zu benennen und das auch dem Kind mitteilt. Das würde ich jetzt unter Sexualerziehung verstehen, finde ich aber ehrlich gesagt nicht im 2024 total anders als 2050.
Also es gibt einen riesengroßen Text von der WHO, der jetzt das rausgegeben hat und darüber geschrieben hat, vielleicht einer, der nicht unbedingt so viel darüber weiss, das ist der Philipp Gut in der Weltwoche, den Artikel geschrieben über das.
Der hat ja auch schon grosse Kinder. Hat er Angst, dass er in Zukunft Eltern müssen am Zweijährigen erklären, wie Sex geht?
Es sieht so aus, ja.
Ich glaube, die Angst ist wahrscheinlich nicht ganz berechtigt.
Der René Zeyer, sagt ihr das etwas? Mhm. Ist er so ein Intimfeind von dir, oder nicht? Kann man nicht sagen?
Nein.
Also der kommentiert eigentlich jetzt mal, wenn du etwas schreibst, dann tut der René Zeyer in die Tasten hauen, genau. Oder? Also, der wartet schon nur darauf, bis du wieder etwas geschrieben hast, damit er entsprechend...
Es scheint ihn wahnsinnig zu interessieren.
Ja, also hast du den schon mal selber getroffen?
Nein.
Also du kennst den nicht?
Nein.
Also du kennst ihn nur vom Namen her?
Ja.
Du weißt nicht, wie er aussieht. Vielleicht ist er ja attraktiv. Vielleicht gehört er ja zu den 20% Attraktiven dazu, oder? Wer weiß?
Und du meinst, er muss immer kommentieren? Dabei könnte er mich auch anders
kontaktieren. Ja, genau. Genau. Ist das etwas, was eigentlich passiert? Also wenn man eine bekannte Journalistin ist und man halt an Themen hergeht, die vielleicht nicht alltäglich sind, dass man den einen oder anderen findet oder die eine oder andere findet, die dann einfach effektiv darauf wartet, dass sie wieder in die Tasten hauen
kann. Also ich würde jetzt sagen, wenn man über die Themen schreibt, die ich schreibe, dann kommt das durchaus vor, ja. Ich bin aber dadurch auch schon ganz extrem abgehärtet. Ich muss wirklich sagen, der Mama-Blog war die beste Schule dafür. Ich google mich auch nicht. Also es interessiert mich eigentlich auch nicht. Entweder kommen die Leute direkt zu mir und kommen auch direkt mit Kritik. Das finde ich auch wirklich eine tolle Kultur in der NZZ. Passiert das eben nicht wie anonym, sondern da gibt es dann Leser und Leserinnen, die mir schreiben und finden, sie sind jetzt damit gar nicht einverstanden. Und ich tue die Mails immer ausführlich und ausgiebig und gerne beantworten. Und das finde ich eine super gute Form. Ich habe nicht das Gefühl, ich hätte die Wahrheit.
Aber mit dem René Zeyer bist du nicht in regem Austausch?
Nein, bin ich nicht im regem Austausch.
Hast du ihm schon mal geantwortet auf irgendetwas, was er geschrieben hat?
Nein. Wenn er mich nicht direkt anschreibt. Nein. Wenn er mich direkt anschreiben würde, würde ich antworten.
Also er hat eine Webseite, die heisst Zackbum.
Ich weiss.
Ist auch noch ein cooler Name auf eine Art. Und er sagt, ich habe 100% männliche Journalisten, weil ich bin ganz allein. Ich mache Zackbum allein. Und greift die Themen auf. Er ist aber nicht nur destruktiv, habe ich das Gefühl,
nein,
oder?
Nein.
Sondern er versucht auch zwischendurch konstruktiv zu funktionieren.
Ich meine, der Fakt, dass er die Themen ja liest und dass er offensichtlich sich an denen abarbeitet und offensichtlich in ganz vielen Hinsichten auch überhaupt nicht mit mir übereinstimmt, das finde ich Erfolg, tue ich für mich als Erfolg verbuchen. Weil mir geht es eigentlich genau darum, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt. Mir geht es nicht darum, dass alle müssen sagen, ja, du hast recht.
Kann man eigentlich sagen, die ganze Sexualdiskussion, Genderdiskussion ist letztendlich auch eine gewisse Pendelbewegung. Und kann man fast sagen, das Pendel hat jetzt ein bisschen stark ausgeschlagen. Es kommt das grosse Gähnen ein bisschen bei diesen Themen und sagen, es ist ja jetzt gut, es hat uns jetzt gelenkt, wir haben es jetzt gelesen, wir haben es jetzt kapiert. Schreibt doch bitte wieder ein bisschen über andere Sachen schreiben.
Nein, so würde ich das nicht sagen. Ich glaube, was man muss aufpassen ist, dass man Fragen, die Emanzipation angehen, und by the way, mit Emanzipation meine ich nicht nur die Frauenemanzipation, sondern auch die Männeremanzipation, also die Fragen, wo es darum geht, Geschlechter gesetzlich gleichberechtigen und Chancen im Alltag quasi möglichst gleich zu haben, das heisst nicht gleich schalten, die haben sich nicht erübrigt, aber was sich darüber gelagert hat, ist der sogenannte Wokeness. Und das ist eigentlich nicht eine Idee vom Feminismus.
Was heisst eigentlich Woke? Ist es weich gekocht? Oder was heisst das eigentlich?
Woke heisst eigentlich nichts anderes, als dass man sensibel, also im amerikanischen Sprachgebrauch heisst woke sensibel, und das heisst einfach sensibel auf gewisse Themen reagieren. Also zum Beispiel, wenn, dass man vielleicht auf dem Shootingplatz nicht sagt, wenn jemand das Goal nicht getroffen hat, oh, leck, ist das ein schwuler Schuss gewesen, weil es vielleicht auch noch Buben gibt, die vielleicht sich zum anderen Geschlecht hinzugefühlt haben. Das wäre woke, also sensibel.
Was wäre denn, wär denn ein lesbischer Schuss? Wie geht der denn ähnlich?
Die treffen immer.
Also, die könnten ja oder das, zwei das Mannschaften, heißt, die Schwulen gegen die Lesbischen, oder?
Das ist eine gute Idee.
Aber die würden sich gewinnen, die Frauen.
Meinst du?
Die sind heute so viel zackiger drauf.
Ist das jetzt ein bisschen sexistisch gewesen?
Ja, absolut, absolut. Das ist ein ganz wunderblöder Spruch, ist das gewesen. Also nochmal.
Nein, eben. Wokeness, ich bin auch der Meinung, also ich finde irgendwie, wenn man nicht mehr darf, wenn man zum Beispiel das Wort Frau nicht mehr brauchen darf, weil man sonst offensichtlich sich Männer, die gerne Frauen sind oder sich als Frau mit dem Weiblichen identifizieren, einerseits als Gender oder von mir aus auch als Geschlecht, wenn man dann nicht mehr das Wort Frau sagen darf, das finde ich ist eine woke Reaktion, die definitiv überbordet.
Also Nemo. Es ist nicht der Nemo, sondern es ist Nemo. Genau. Ich darf nicht mehr.
Nemo hat das aber nicht gesagt. Das würde ich jetzt nicht behaupten, dass er das
also
gesagt
hat. Der Nemo hat das nicht gesagt oder
nein,
Nemo hat das nicht
Nemo
gesagt?
Nemo hat das nicht gesagt.
Wie sagst du Nemo?
Ich gebe mir Mühe, Nemo zu sagen.
Weißt du, ja? Hast du früher gesagt, du kannst nicht Deutsch, du hast ein Problem, oder? Nemo, oder?
Ich sage mir immer, wenn das Nemo sich wohler fühlt und auch alle anderen Menschen, wenn die sich mit anderen Pronomen wohlfühlen, was mir fällt kein Zacken aus den Kronen, wenn ich mir Mühe gebe, das so zu machen. Das heisst aber nicht, dass ich finde, wir müssen jetzt im Kanton Zürich und in sämtlichen Schulfächer auch so schreiben. Aber es fällt mir kein Zacken aus den Kronen, wenn ich Nemo sage, anstatt den Nemo oder die Nemo.
Glaubst du nicht, das ist eine Sache von auch wenige Monate oder vielleicht wenige Jahre. Also wenn jetzt das ein wirklich schöner Mann wäre, dann gäbe es ja ganz viele Frauen und vielleicht sogar ein paar Männer, die Freude hätten. Und wenn es eine ganz schöne Frau wäre, dann gäbe es ganz viele und das ist ein bisschen nachhaltiger, oder?
Wirklich nicht das gescheite Argument.
Ich habe sowieso keine gescheiten Argumente. Darum habe ich ja die da, um dich zu fragen, was gescheite Argumente sind. Aber ist es nicht so, dass er repräsentiert ja eine Mikrogemeinschaft für unsere Gesellschaft. Und die finden das alle mega cool. Also wenn er in so einem verlotterten Frauenkleid umeinander läuft, dann finde ich das eigentlich nicht lustig.
Warum tut dir das weh?
Weil ich es muss schauen.
Ist doch okay?
Ja, selbstverständlich. Aber ich finde es nicht schön zum Anschauen, weißt?
Also er leitet sich nicht so an, damit du ihn schön findest.
Aber man will die gleiche
Frage. Du musst auch nicht alle schön finden, die rumlaufen.
Du machst ja Radio, oder? Da muss man nicht schauen, oder? Also, aber er will ja gleich nachher 1,50 Franken verdienen, oder?
Offensichtlich hat er erstens mal eine gute Stimme. Zweitens, findet vielleicht viele, wenn er in dem Kleid rumlaufen will, soll er so rumlaufen?
Findest du es jetzt schön?
Ich habe nicht den Anspruch. Ich muss ihn doch nicht schön finden.
Du hast ja ESC vermutlich auch geschaut,
ja.
Oder nicht?
Ja.
Hey, ja, ein paar Millionen haben das geschaut. Ja. Also, ich habe das auch geschaut, selbstverständlich.
Hat doch eine gute Show geboten.
Ja, aber es ist nicht so wahnsinnig schön zum Anschauen. Und Lieder und ESC und Glamour und schön.
Findest du dann zum Beispiel irgendwie alle unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind schön zum Anschauen? Findest du, jeder Mensch auf der Straße oder in jedem Auto ist schön zum Anschauen? Warum hast du dort den Anspruch, dass,
ja,
warum
also,
muss jetzt jemand, wo
also ich mache
dort
das schon.
Auftritt?
Du musst mir nicht sagen, dass du, wenn du ins Tram hineingehst, jetzt in Zürich, dann tust du innerhalb von Sekunden tust du alle schnell anschauen, brrrm, und hast alle angeschaut. Und du hast wahrscheinlich von 10 Leuten gesagt, das ist jetzt aber noch, das ist jetzt noch eine schöne oder das ist jetzt noch eine herzige und so weiter. Schau mal, die ist ja auch mega dick oder so. Oder?
Aber ich
das geht mega schnell, oder?
Ja, aber ich habe nicht den Anspruch, wenn jemand auftritt als Sänger, dann habe ich den Anspruch, dass der ein Lied oder die ein Lied singt und etwas als Sänger oder Sängerin kann und nicht, dass er schön oder sie schön aussieht. Ich habe nicht den Anspruch, wenn jemand schreibt, dass er dann schön muss aussehen oder schön oder sie schön muss aussehen.
Nicole Althaus, Peng hat es gemacht, die Stunde ist durch. Ich hoffe, wir können gleich wieder die restlichen 40 vorbereiteten Seiten miteinander machen. Vielen, vielen Dank.
Bitte, gern geschehen.
Aktiv Radio Interview.